Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich, grüße Sie. Heute bewegen wir uns in den nächsten zwei Stunden zwischen Genuss und Sucht. Unser Thema heißt Alkohol. Und wenn ich mal ganz ehrlich bin, ich habe gestern Abend auf der Terrasse bei Freunden einen wunderbaren, kühlen Rosé getrunken. Also das ist was sehr Schönes und soll es auch bleiben. Aber gefährlich ist Alkohol natürlich, ja, trotzdem. Kann krank machen, kann süchtig machen und deshalb ein durchaus schwieriges Thema. Denn sofort hat man ja das Gefühl, wenn man darüber spricht, gönnen die mir jetzt mein Feierabendbier nicht mehr? Oder ja, was denken Sie zum Thema Alkoholkonsum? 0800 2254 2254, das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Wie oft, wie viel trinken Sie? Machen sich Gedanken darüber, ob Sie Alkohol trinken oder welchen? Leben Sie vielleicht auch manchmal bewusst einige Wochen im Jahr abstinent? Wie fühlen Sie sich dann? Das alles interessiert uns. Gespräch@deutschlandfunkkultur.de wäre unsere E-Mail-Adresse. Vielleicht haben Sie aber auch jemand oder Sie selbst ein Problem mit Alkohol. Wie gehen Sie damit um? Wo bekommen Sie Hilfe her? Teilen Sie mit uns Ihre Erfahrungen. Sie können aber auch Fragen stellen rund um Alkoholsucht, um Entzug oder Alkoholgenuss. Unsere Gäste sind die Journalistin Mia Gatto, die im Podcast Soda Club auch über familiäre und eigene Alkoholabhängigkeit spricht. Schön, dass Sie hier sind,
hallo,
Frau Gatto.
Hallo, schön hier zu sein.
Johannes Lindenmeier ist unser Gast, Professor für Psychiatrie und Psychotherapie in Brandenburg. Vorher leitete er jahrelang eine Suchtklinik. Schön, dass Sie hier sind, Herr Lindenmeier.
Ja, schönen guten Tag.
Wenn Sie an Alkohol denken, Frau Gatto, was fällt Ihnen als erstes ein?
Oh Gott, was fällt mir als erstes ein? Gift. Eigentlich Gift.
Eigentlich Gift?
Ja, ich denke eigentlich immer Ethanol.
Das, okay.
Was es ja ist letztendlich.
Mhm. Ja. Herr Lindenmeier, was, wenn Sie Alkohol?
Das sind wie zwei Welten. Auf der einen Seite mag ich gerne Whisky, verstehe auch ein bisschen was davon. Und auf der anderen Seite habe ich natürlich 40 Jahre lang alkoholabhängige Patientinnen behandelt und das Leid gesehen. Mhm. Und beides sind die Seiten vom Alkohol.
Kann man trinken lernen, Frau Gatto?
Ja, klar, man kann auch Abhängigkeit lernen.
Man kann Abhängigkeit lernen?
Natürlich. Also wenn Kinder in alkoholkranken Familien aufwachsen, dann haben sie ein signifikant erhöhtes Risiko, selber abhängig zu werden. Das heißt, man kann das lernen. Also es wird auch immer wieder geforscht, ob es ein Gen gibt oder mehrere Gene, die das eben zu einer vererblichen Sache machen. Aber eigentlich ist man sich relativ einig, dass es gelernt ist auch.
Und auch kann man auch Alkoholkonsum als was Positives lernen, Herr Lindenmeier?
Also am besten und gesündesten ist natürlich, wenn man gar keinen Alkohol trinkt. Aber es gibt eine Kultur des Alkoholtrinkens, die wir aus dem Leben nicht wegkriegen. Und so wie mit Autofahren oder anderen riskanten Geschichten, ist es, wenn es es gibt, etwas, was wir lernen müssen, mit dem wir lernen müssen, umzugehen. Und von daher lernt ja auch die Mehrheit der Bevölkerung, die Alkohol trinkt, durchaus so damit umzugehen, dass die Schäden in Grenzen bleiben und nur die wenigsten Menschen, die Alkohol trinken, werden abhängig. Also das Lernen ist tatsächlich das Entscheidende, aber es ist nicht von vornherein festgelegt, dass wenn jemand Alkohol trinkt, dass er immer nur die Abhängigkeit lernen wird, sondern er kann auch den risikoarmen, verantwortungsvollen Umgang mit Alkohol lernen.
Bierbrauen gehört zum Weltkulturerbe. Champagner herstellen ist eine Kunst. Für viele ein guter Whisky, haben wir ja eben auch schon gehört von unserem Gast, das 9+Ultra. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Und wer es dann eben doch tut, ist schnell eine Spaßbremse. Also das sind so die zwei Seiten der Medaille. Alkohol gehört für viele zu vielen Gelegenheiten dazu. Für manche ist das aber auch eben ein Problem. In Deutschland müssen 1,5 Millionen Menschen wegen Alkoholkonsum behandelt werden. Also Alkohol zwischen Genuss und Sucht, das ist unser Thema hier mit unserem Gast Johannes Lindenmeier, der lange Zeit eine Suchtklinik die Salus-Klinik in Lindow geleitet hat. Haben Sie aus Jobgründen eigentlich die Einstellung zum Alkohol verändert? Ich habe das so rausgehört vorhin, als Sie gesagt haben, also eigentlich Whisky ja, aber seit Jahrzehnten begleite ich Suchtkranke. Ihre eigene Einstellung zum Alkohol?
Natürlich würde ich sagen, dass ich ein sehr bewusster Konsument von Alkohol bin, weil ich natürlich über die Gefahren sehr viel besser Bescheid weiß als der Durchschnitt und auch trainiert bin, Veränderungen im Trinkverhalten als Frühsignale für Schwierigkeiten zu erkennen. Ich bin ja permanent damit beschäftigt gewesen, PatientInnen vor mir sitzen zu haben, die erstmal kein Problem in ihrem Alkoholkonsum sahen, obwohl um sie herum schon ziemlich viel Scherben entstanden
waren. Wobei, wenn sie mal vor ihnen sitzen, dann haben die doch eine Ahnung, dass was nicht stimmt, oder?
Die meisten PatientInnen sind erstmal mit ziemlichem Rückenwind in einer Behandlung. Das heißt, irgendwie ist Druck entstanden.
Okay.
Und sie haben eigentlich selber das Gefühl, so schlimm ist es nicht. Oder wenn, es ist erst in der letzten Zeit ein bisschen schlimm geworden. Meistens geht dem aber ein jahrelanges, schleichendes Problem voraus, was eben zu einem ganz großen Teil unterhalb der Wasseroberfläche stattgefunden hat, das in unserem Land des normalen Konsums. Und der Konsum in unserem Land, der für normal gehalten wird, enthält eben schon viele gefährliche, schädliche und abhängig machende Aspekte.
Sagen Sie mir mal, was ist denn eigentlich gefährlich am Alkohol?
Nun, Alkohol ist einmal ein Zellgift. Das heißt, fast alle Organe werden durch den Alkohol geschädigt. Es gibt kleine Mengen von Alkohol, wo man sagen kann, es ist vielleicht risikoarm, aber das sind sehr geringe Mengen. Das wäre für eine Frau maximal 5-mal in der Woche ein Glas und für einen Mann maximal 5-mal in der Woche 2 Gläser. Wenn Sie jetzt den Durchschnittskonsum der Deutschen nehmen, dann liegen die eben schon eher drüber. Und zweitens, Alkohol ist wie viele Substanzen, hat es ein Suchtpotenzial. Und das bedeutet, dass nach der angenehmen Hauptwirkung zwangsläufig eine unangenehme Nachwirkung eintritt, die sich aufsteigern kann, sodass dann irgendwann der Alkohol getrunken werden muss, um die unangenehme Nachwirkung wieder zu bekämpfen. Das sind die zwei Gefahren. Dazu kommt die Gefahr der Enthemmung, also die Verbindung Alkohol und Aggression, Gewalt ist enorm. Und natürlich der ganze sexuelle Bereich ist ein Riesenthema, weil Menschen unter Alkohol auch in diesem Bereich enthemmt sind, aber dann eben neben der Lust auch häufig Dinge passieren, die sie später schwer bereuen.
Weil Grenzen nicht mehr erkannt werden. Die Journalistin Mia Gatto ist ja auch bei uns. Sie macht den Podcast Soda Club, Podcast für Unabhängigkeit. Sie waren abhängig vom Alkohol?
Ja.
Und haben deshalb jetzt einen Podcast gemacht, um von den Erfahrungen zu sprechen?
Um von den Erfahrungen zu sprechen und auch um das Narrativ, um den Alkoholkonsum und auch die Abhängigkeit zu ändern. Weil was wir haben, ist ja genau das, was Herr Lindenmeier gerade gesagt hat. Wir haben eine normalisierte Kultur. Also wir haben alle die Idee, wir müssen Alkohol trinken können, weil das normal ist. Und wenn wir das nicht können, wenn abhängig werden, dann sind wir selber schuld, weil da haben wir es nicht richtig gelernt. Und dann müssen wir aufhören und das ist ganz traurig und schlimm und das Leben ist danach nie wieder so wie vorher. Man kann nie wieder Spaß haben, man kann nie wieder auf einer Party sein und richtig sich unterhalten, man kann nie wieder Dates haben, man kann nie wieder Sex haben, weil man muss ja jetzt für immer verzichten. Und das ist ganz, ganz schlecht, weil man hat sich das dann jetzt verkackt mit der Abhängigkeit, weil man es halt nicht richtig konnte. Und das ist in jeder Hinsicht falsch. Also das entspricht überhaupt nicht der Erfahrung, die man macht oder die sehr viele Leute machen, wenn sie nüchtern werden. Das ist nämlich genau das Gegenteil. Es ist eine wahnsinnige Befreiung. Es ist wunderschön und eben ja das Gefühl von Unabhängigkeit.
Ich finde das auch ganz schön. Unabhängigkeit ist was sehr Positives.
Ja.
Und dass dieser Podcast eben heißt, eben für Unabhängigkeit. Und das ist mir jedenfalls aufgefallen, weil wenn wir über Alkohol und Sucht sprechen, ist es eigentlich immer was sehr, sehr, sehr Schweres und sehr Belastendes.
Ganz schlimm.
Sie haben diesen Weg ja durch. Wann haben Sie sich denn eingestanden, dass Sie offenbar nicht den richtigen Umgang mit Alkohol gelernt haben? Oder wie haben Sie es überhaupt gemerkt?
Ja, das ist natürlich immer ein langer, gradueller Prozess. Also da wir ja alle kollektiv die ganze Zeit versuchen, normal zu trinken oder so, wie das gesellschaftlich irgendwie akzeptiert ist, versucht man ja sehr lange dieses Störgefühl zu ignorieren, was man hat, was einem ja schon in der Regel Jahre vorher sagt, dass es nicht so richtig cool ist, dass sich das nicht mehr so richtig gut anfühlt, dass es nicht, sich nicht mehr richtig freiwillig anfühlt. Und im Durchschnitt von dem ersten Realisieren, dass man ein gestörtes Verhältnis mit dem Trinken hat, mit dem eigenen Trinken, bis man sich Hilfe sucht, vergehen so ungefähr 10 Jahre.
Und 10 Jahre?
Ja. Und so war das bei mir auch. Also ich habe mit Anfang 20 gemerkt, so, ich will das eigentlich irgendwie besser kontrollieren, ich will es besser eingrenzen, ich mache mir Trinkregeln, ich versuche das irgendwie ja einzuhegen, ohne es aus meinem Leben zu streichen, weil das wäre ja Strafe. Und dann habe ich 10 Jahre lang das versucht. Und natürlich wird es immer schlimmer, weil man entwickelt Toleranz und man schämt sich immer mehr und man verurteilt sich selbst ja auch immer mehr, dass man es nicht schafft, weil man müsste ja eigentlich nur diszipliniert genug sein und das hinkriegen, weil alle anderen schaffen das ja auch. Und Abhängigkeit ist ja auch das, was man unter allen Umständen vermeiden will, weil abhängig sind ja nur die, ne, die alten Männer unter der Brücke und die ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen und so weiter. Genau, deswegen habe ich das dann erst mit Anfang 30 geschafft, da auszusteigen.
Dann haben Sie aber sehr früh angefangen zu trinken auch. Wenn Sie mit 20 gemerkt haben, da ist ein Störgefühl.
Es geht, also ich habe als Teenager manchmal getrunken, aber das hat mich tatsächlich als Teenager gar nicht so sehr interessiert, weil es für mich sehr doll die Droge der Erwachsenen war, der Älteren, der Spießer auch. Und das Kiffen hat mich damals viel mehr interessiert. Und mit Anfang 20 habe ich dann angefangen, in einer Bar zu arbeiten, also im Nachtleben zu arbeiten als Barkeeperin. Und da ist es relativ schnell gegangen, weil ich dann ja auch das Umfeld hatte und ich hatte dann einen Boyfriend, der schon sehr gut dabei war mit dem Alkohol. Und das ging dann einfach sehr schnell.
Journalistin Mia Gatto, Herr Lindenmeier, Sie haben eben, also wenn Frau Gatto sagt, Alkohol ist ja, es sind die alten Männer unter der Brücke, die sind abhängig vom Alkohol, in der Klinik, der Anteil von Frauen und Männern, wie ist der?
Also tatsächlich trinken in Deutschland die Männer 4-mal so viel Alkohol wie die Frauen. Und von daher ist es auch so, dass 80% der PatientInnen, die sich in Behandlung begeben, Männer sind. Das war in Lindow genauso.
Unser Thema heute, Alkohol, ja, Genuss, Sucht. Die Frage stellt sich und der Umgang damit, das wollen wir auch erfahren. Unter der 0800 2254 2254 ruft uns Christine Dannenberg an. Frau Dannenberg, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag.
Alkohol, sich zu dem Thema zu äußern, ist ja irgendwie auch, hat Sie das jetzt Überwindung gekostet, uns anzurufen?
Nein.
Okay, gut. Was wollen Sie sagen?
Also einmal, wie das bei mir war, also dass ich trinke jetzt sehr viel, also wenig, und ich kann das auch gar nicht mehr so vertragen, also, und ich mag das auch gar nicht mehr. Also bei mir war das so ein organischer Prozess. Ich glaube auch nicht, dass ich wirklich jemals in der Gefahr stand, das ist zwar mit Vorsicht zu sagen, aber ich glaube nicht, dass ich wirklich in der Gefahr stand, abhängig zu werden, obwohl ich eine ganze Zeit ganz schön viel getrunken habe.
Haben Sie getrunken, weil es Ihnen geschmeckt hat, oder warum haben Sie viel getrunken? Also weil Sie sagen viel.
Aber es war auch natürlich die Wirkung. Und zwar war ich lange sehr gehemmt im Umgang mit Menschen. Und durch den Alkohol bin ich natürlich lockerer geworden oder im Kontakt mit Menschen so. Dann wollte ich, dass das so bleibt, ne? Also dann konnte ich so meine inneren Hürden wegschieben und dann war ich so, wie ich mir das immer vorgestellt habe, also wie ich mit Menschen zusammen bin.
Frau Gatto, das ist, glaube ich, eine ganz gute Beobachtung, ne? Dieses, ich bin sonst gehemmt, jetzt bin ich nicht so gehemmt, weil Sie das aus der Kneipe, so aus dem Nachtleben, da haben Sie wahrscheinlich viele Leute auch genauso beobachtet, inklusive
Klar.
sich selbst.
Natürlich, das ist ja auf jeder Party, ist das ja Usus, dass man diese erste Stunde, in der man sich sozial irgendwie unwohl fühlt oder wo man irgendwie sich beobachtet fühlt oder so, dass man das eben mit dem Trinken dann einfach abfedert. Da kann man dann so einen Weichzeichner drauflegen und dann fühlt sich das nicht mehr so nicht mehr so unangenehm an einfach. Das ist ja ganz, das machen wir ja quasi alle. Also alle trinkenden Leute machen das ja so.
Und Frau Dannenberg, haben Sie dann irgendwann gesagt, es ist zu viel, ich muss weniger trinken? Oder weil Sie jetzt sagen, Sie vertragen nicht mehr viel, Sie trinken nicht mehr so viel?
Interessanterweise, ich habe auch mal geraucht. Also beides, ich fing mit beidem gleichzeitig an, so mit 14 auf meiner ersten Fete, da habe ich zum ersten Mal mein erstes Bier und meine erste Zigarette geraucht und fand beides erstmal ganz toll. Und beim Rauchen war das so, dass ich nach 10 Jahren, richtig geraucht, so mit Anfang 20, nein, doch nicht, von 14 bis 24 ungefähr habe ich geraucht. Und dann gab es eine Phase, wo ich Angst hatte, dass ich Lungenkrebs bekomme, aber ich habe natürlich trotzdem weiter geraucht. Das hat mich nicht dazu gebracht, aufzuhören. Bei mir war das, mit meinem damaligen Freund saß ich im Auto und die haben alle geraucht und das war total verraucht, das Auto. Und da habe ich mich, das fand ich auf einmal so ekelhaft, dass ich nicht mehr rauchen wollte. Allerdings, bis ich wirklich ganz aufgehört habe, das hat noch Jahre gedauert.
Und beim Alkohol, fanden Sie den auch irgendwann so eklig, dass Sie einfach weniger getrunken haben? Oder wie war
Nein,
das dann?
Nein, also ich war mal in der Klinik, da gab es so einen Break, weil man da gar keine Suchtsubstanzen natürlich zu sich nehmen durfte. Und das war für mich aber auch kein Problem. Ich fand das jetzt nicht schlimm, ich weiß nicht, wie lange ich da war, viele Wochen, dass ich da nichts trinke. Also das, ich konnte auch immer gut sein lassen.
Also das Trinken, die waren nicht in der Klinik wegen des Trinkens, sondern wegen ganz was anderem und hatten einfach eine gezwungene Zeit der Abstinenz.
Genau.
Und haben,
dadurch, dass ich psychisch halt nicht so stabil war, also ich habe auch nie, so gut wie nie alleine getrunken, sind meine Gesellschaft. Mhm. Und dann habe ich schon wieder, also ich hatte oft einen Filmriss. Das gehört aber für mich sozusagen dazu, auch der Kater danach. Weil dann war ich, also ich hatte immer einen Kater. Und dann war ich aber, dann hat die Umwelt verstanden, dass ich ja auch nicht so gut im Kontakt sein konnte. Weil das war für mich ganz lange, viele Jahre ein großes Thema. Dann war ich sozusagen auch ein bisschen geschützt. Also dass die Umwelt sagte, naja, sie kann ja jetzt nicht so. Ich hatte große Blickkontaktprobleme. Und deshalb fand ich das nicht so schlimm, obwohl es mir natürlich ganz schlecht ging, also Kater, also mir war mal.
Aber irgendwann dann ja doch, also Sie haben dann aufgehört oder weniger?
Nee, ich habe dann irgendwann weniger getrunken. Also das war so ein bisschen wie mit dem Rauchen, das ist jetzt nicht ekel, aber dass ich jetzt merke, nee, ich brauche das gar nicht, also ich brauche es nicht mehr so genau. Das ist, hat sich so allmählich entwickelt, weil ich eben viel Psychotherapie und innere Arbeit gemacht habe und so. Und diese inneren, diese inneren Gründe, sage ich mal, dass die viel, viel weniger wurden. Und deshalb, jetzt mag ich das auch gar nicht mehr so.
Jetzt mag ich das auch gar nicht mehr so, sagt Christine Dannenberg. Also Alkohol zwischen Genuss und Sucht oder irgendwas dazwischen. Dankeschön, Frau Dannenberg, für Ihren Anruf. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende und begrüße am Telefon Justus Herrmann. Schönen guten Tag, Herr Herrmann.
Guten Tag, hallo.
Schönen hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Thema Alkohol, ist das ein Thema, mit dem Sie sich beschäftigen?
Jetzt einige Jahre. Also ich bin selbst auch mehrfach belastet, aber auch Alkoholiker. Mhm. Also 2018 habe ich einen Entzug gemacht und bin seitdem glücklicherweise auch trocken. Und
Wie ist das, Sie sagen das ganz frei, ich bin Alkoholiker und ich bin aber eigentlich jetzt auch schon 6 Jahre trocken. Also Alkoholiker ist man immer?
Also meine Sucht vergeht nicht. Ich habe ein paar Erfahrungen in den letzten Jahren gemacht, in denen ich mit Alkohol in Kontakt gekommen bin. Nicht, dass ich ihn konsumiert habe, aber wo jetzt in einem unerwarteten Moment ich sehr starken Alkoholgeruch gerochen habe zum Beispiel. Und das versetzt mich auch sehr zurück, also das zum Thema Suchtgedächtnis quasi. Also
Jetzt war das eben ganz interessant. Frau Gatto hat ja, Sie haben ja gerade gesagt, Frau Gatto, eigentlich ist es, wenn man dann trocken ist, wenn man dann nicht mehr trinkt, ein unglaublich befreiendes Gefühl. Herr Herrmann, wie empfinden Sie das?
Unbedingt, das kann ich sehr bestätigen. Also mein Leben hat sich nicht nur aus den Gründen, die man sich gut vorstellen kann, keine Kater mehr, ich kann immer Auto fahren und solche Sachen verbessert. Klar, ich musste Dinge lernen, also zum Beispiel befreit tanzen ohne Alkohol musste ich lernen. Aber ich erinnere mich am nächsten Tag daran und ich bekomme auch die Komplimente, die ich bekomme, die kann ich wertschätzen. Wenn jemand sagt, oh, schön mit dir getanzt zu haben oder sowas, das behalte ich dann auch für mich. Das ist ein Riesengewinn für mich. Also aus ganz vielen Gründen, die Welt zu genießen, ist ohne Alkohol für mich ein Riesengewinn gewesen.
Herr Lindenmeier, Sie haben eben, also Frau Gatto hat gesagt, genau, wenn man Alkohol trinkt und braucht, also merkt, ich brauche das und dann denkt, ich muss aufhören, dann denkt man, die Welt ist danach ja zu Ende und mein soziales Leben ist eigentlich auch zu Ende, wenn ich nicht mehr trinke. So habe ich Sie verstanden, Frau Gatto, ne?
Mhm.
Ja. Jetzt sagt Herr Herrmann, wie er das jetzt gerade genießen kann, wenn Sie mit Menschen in Kliniken oder Behandlungen reden, malen Sie so ein Bild der Zukunft? Also versuchen Sie den Leuten die Angst zu nehmen vor dem alkoholfreien Leben?
Ja, natürlich. Andererseits müssen wir schon fairerweise sagen, dass das nicht so leicht ist. Hm. Und zu einer Minderheit zu gehören, ist nicht nur schön. Deswegen ist es ja so wichtig, was Frau Gatto macht mit ihrem Podcast und dieser Bewegung, von der sie ein Teil ist. Alle Minderheiten stehen vor einer Schwierigkeit, dass sie von der Mehrheit häufig ausgeschlossen werden. Dass die Alkoholabhängigkeit ist die am stärksten stigmatisierte Erkrankung. Die ist stärker stigmatisiert als AIDS, stärker stigmatisiert als Psychosen. Und deswegen muss ich schon auch PatientInnen darauf vorbereiten, möglicherweise wird es schwierig. Möglicherweise werden sie auch Freunde verlieren.
Mhm.
Sie werden wählen müssen, was sind echte Freunde, mit denen sie weiterhin Kontakt haben können. Was wären vielleicht sogar neue, bessere Freunde. Aber von welchen werden sie sich auch trennen müssen.
Herr Herrmann, sind das Ihre Erfahrungen?
Ja, also es ist viel Arbeit. Nicht nur die 15 Wochen in meinem Fall, die ich in der Klinik war, sondern danach. Ich habe danach auch, mit Cannabis und also beziehungsweise und Videospielsucht abgetriftet, also Suchtverlagerung. Das ist schwierig. Auf vielen Partys, auf denen zu viel getrunken wird, gehe ich früher als alle anderen, weil es am gewissen Punkt nicht mehr Spaß macht. Es ist nicht schön, Leuten zuzuschauen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind und davon nicht Teil zu sein. Also ich will davon auch nicht mehr Teil sein, aber es ist trotzdem nicht schön, das anzusehen, auch wenn es gute Freunde sind. Oder wenn es halt Menschen sind, mit denen man mal vielleicht gut befreundet war, aber nichts mehr teilt.
Mhm. Herr Herrmann, Dankeschön für den Anruf.
Ich bedanke mich. Schönen Tag noch.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir sprechen über Alkohol. Alkohol zwischen Genuss und Sucht. Wir haben zwei Gäste, Mia Gatto, die einen Podcast macht, Soda Club, und sehr fröhlich über Unabhängigkeit eben redet und nicht über Abhängigkeit, sondern die Vorteile der Unabhängigkeit. Johannes Lindenmeier ist unser Gast, der Psychiater und Psychotherapeut, der eine Suchtklinik geleitet hat und sehr viel.
Ich bin kein Psychiater, nur Psychologe.
Sie sind Professor für Psychiatrie, okay.
Nein, für klinische Psychologie.
Sehen Sie, habe ich eine falsche Information. Ja. Gut, dass wir das jetzt klargestellt haben, dann werde ich das gleich nochmal streichen.
Nicht, dass ein Psychiater beleidigt ist.
Ja, genau. Nein, das soll klar bleiben. Ja, wie geht's bei Ihnen? Kontrolliertes Trinken in der Schule wäre so ein Thema oder trinken Sie vor Ihren Kindern? All das interessiert uns hier und jetzt ist Jutta Meier am Telefon. Frau Meier, schönen guten Tag.
Guten Tag, guten Morgen.
Das Thema Alkohol, wie denken Sie darüber?
Ich bin Schauspielerin. Ich arbeite jetzt nicht mehr voll, aber das Thema Alkohol hat mich natürlich in meinem Beruf extrem begleitet und zwar so extrem, dass ich seit ungefähr 30 Jahren überhaupt gar keinen Alkohol mehr trinke.
Mhm.
Und
warum sagen Sie, hat mich natürlich in meinem Beruf extrem begleitet? Erzählen Sie, ich weiß es nicht, ich bin keine Schauspielerin,
Warum
hat dann der Alkohol so eine große Rolle?
Ja, ich glaube schon. Also ich habe festgestellt, dass also dieses, das ist so eine Art, ich habe es so erlebt, so als Synonym für eine spektakuläre Lebensführung, für Abenteuer, für Grenzen verschieben. Alles mitnehmen, was das Leben so hergibt und das wilde Leben ausforschen. Und das klingt natürlich auch erstmal sexy und glamourös und gehörte dazu. Mhm. Und wenn man dann keinen Alkohol trank, dann kriegte man vermittelt, dass man also diesen Teil des Berufslebens, diesen Teil der Erfahrung nicht, einfach nicht mitnehmen will oder verweigert. Und man wurde halt immer wieder Also heute ist es nicht mehr so, das hat sich geändert, aber früher war es so, dass man wirklich regelrecht genötigt wurde, Alkohol zu trinken, was dann dazu führte, dass ich mir dann irgendwann den Wein als Fake-Traubensaft in ein Weinglas habe
gießen lassen, damit es so aussieht, als ob sie Weißwein trinken.
Okay, genau, oder Rotwein. Tut mir den da rein, damit es keiner merkt. Und dann war auch Ruhe. Dann habe ich dann irgendwie einfach mitgetrunken sozusagen und keiner hat das gemerkt. Aber es war ein ständiges Auffordern zu trinken. Auch jetzt nicht nur bei Freunden, die jetzt den Beruf haben, sondern auch überall. Es gehörte einfach dazu, dass man trank, um am Leben teilzunehmen sozusagen.
Ich finde, Sie haben zwei ganz wichtige Sachen gesagt, die ich gerne noch mal ein bisschen näher besprechen wollte. Dieses, also der Rausch gehört zu der Kreativität irgendwie dazu. Frau Gatto, wie finden Sie diesen Satz?
Das habe ich auch so gelernt und ich kann auch mich mit sehr viel identifizieren, was das betrifft. Also ich habe Design studiert und bin also auch in einem kreativen Umfeld sozusagen immer so, also von kreativen Leuten umgeben und in der kreativen Branche gearbeitet. Und dieses Künstlerbild, so dass man nur durch den Rausch wirklich an die wahre Kreativität kommt und so und nur da durch diese Grenzerfahrung sozusagen wirklich das Potenzial der Kunst ausschöpft, das habe ich auch total gefressen. Also auch im Studium. Ich hatte auch Professoren, die gesagt haben, so ja, nee, mit Wein wird das ein besseres Bild und so. Und das kann ich sehr unterschreiben.
Und wie haben Sie dann, Frau Meyer, also ich meine, dann hat man ja Angst, dass man die eigene Kreativität verliert.
Ja, das hatte ich auch tatsächlich. Ich habe das dann irgendwann auch mal geglaubt, weil ich auch natürlich unglaublich tolle Kollegen gesehen habe, die sich bis an den Rand des Wahnsinns getrunken haben und großartig auf der Bühne waren. Das muss ich wirklich sagen. Das waren großartige Künstler und auch großartige Menschen. Ich habe aber auch so viele zugrunde gehen sehen. Und die sind nie mehr auf die Beine gekommen und ich weiß nicht, wie viele dann auch letztendlich am Alkohol relativ jung gestorben sind. Und das hat mich dann also noch mehr dazu bewegt, dann irgendwann, ich habe immer weniger getrunken, weil ich dann so auf eine Art und Weise traumatisiert war. Ich habe dann mit einem Kollegen zusammengewohnt, der war ganz toll, ich habe mich mit ihm gut verstanden. Und er sagte, komm, ich koche. Und dann hat er eine Flasche Wein hingestellt. Dachte ich, okay, mittags, man kann ja mal ein Schlückchen trinken. Aber das zog sich dann durch. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass er ein ganz schwerer Alkoholiker ist, der dann auch irgendwann den Beruf aufgegeben hat oder aufgeben musste. Und das alles hat mich so abgestoßen. Aber eben auch zu sehen, wenn die dann betrunken waren, die jetzt nicht nur die Schauspielkollegen, sondern auch eben auch andere, wie sehr man sich so selber verloren hat. Und das war dann immer auch ein ziemliches Elend zum Teil. Und das hat mich, ich glaube, das hat mich so traumatisiert, dass ich irgendwann keinen Alkohol mehr trinken konnte.
Wie ist das, Frau Gatto, wenn man also Rausch und Kreativität oder Rausch und also was Rauschhaftes ist ja auch was Schönes. Durch was für ein Rausch ersetzt man das denn dann, wenn es der Alkohol eben nicht mehr ist? Muss man dann irgendwann, was weiß ich, vom 5-Meter-Brett springen, um da irgendwie so eine Art, so ein Erlebnis zu haben? Oder wie?
Das wäre eine Idee. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass, also ich wollte auch immer große Gefühle und wildes Leben und Abenteuer und Drama und so und einfach viel fühlen. Und aber der Witz ist ja, dass Alkohol, das ist ja ein Betäubungsmittel. Das betäubt Gefühle. So, es macht zwar enthemmt, man hat halt weniger Angst, aber das ist, wenn man betäubt ist. Und wenn man damit aufhört, also, oder Mann, ich habe die Erfahrung gemacht, dass meine Gefühle sehr viel intensiver waren in der Nüchternheit. Und dass auch die natürlichen Rauscherfahrungen, also zum Beispiel verliebt sein, deutlich intensiver sich anfühlt, wenn man das nicht betäubt mit Alkohol. Und meine Kreativität hat nicht gelitten, im Gegenteil.
Wenn man Ihren Podcast hört oder ich weiß, dass Sie demnächst ein Buch veröffentlichen, was ich schon lesen durfte, kann ich das bestätigen. Herr Lindmeier, Frau Meyer hat aber noch was gesagt, nämlich, dass das im Schauspielerberuf aber in den letzten Jahren nicht mehr so ist. Wie beobachten Sie das, unseren Umgang, also jetzt auch gerade so diese Art von Umgang mit Alkohol?
Na, tatsächlich ist der Alkoholkonsum, nehmen wir jetzt Deutschland, seit ungefähr 1978 deutlich rückläufig.
Seit 78 schon rückläufig?
Ja, das war der Höhepunkt. Und wenn wir das mal pro Kopf nehmen, den Verbrauch, dann war er damals 12 Liter reiner Alkohol pro Kopf pro Jahr. Und das sind halt jetzt auf ungefähr 10 Liter runtergegangen, etwas unter 10. Das ist nicht nichts.
10 Liter reiner Alkohol.
Stellen Sie sich das mal vor, 10 Liter Flaschen Alkohol.
Reiner Alkohol.
Reiner Alkohol, also nicht Wein, sondern reiner Alkohol. Und da sind schon alle mit drin.
Ja. Auch die Abstinenten. Nein, ich will doch gar nicht das verharmlosen. Ich will nur sagen, da ist ein Rückgang. Mhm. Und dieser Rückgang ist durch ein Bewusstsein über die Gefahren entstanden und unter anderem auch am Arbeitsplatz. Und von daher ist natürlich, was der Alkoholkonsum zum Beispiel im Baugewerbe anbelangt, deutlich zurückgegangen. Auch in der Gastronomie ist es deutlich zurückgegangen.
Strengere Alkoholkontrollen bei Autos, im Auto.
Natürlich.
Promillegrenze runter. Ja, hat sowas Auswirkungen?
Ja, natürlich hat es Auswirkungen. Also wenn wir jetzt in die Prävention gehen, das dürfen wir aber nicht verwechseln mit Alkoholabhängigkeit, sondern da geht es darum, dass insgesamt der Alkoholkonsum sinnvollerweise weiter deutlich zurückgeht, denn er ist viel zu hoch. Dann ist sogenannte Verhältnisprävention, die also ansetzt daran, wie teuer ist Alkohol, wie wird er beworben, wann ist er erhältlich, dann sind das die ganz entscheidenden Stellschrauben, an denen eine Gesellschaft arbeiten kann.
Wo Sie gerade Werbung sagen, wir haben eine E-Mail bekommen von Frank Reginald Wolf. Aus dem Harz schreibt er uns: sehr geehrte Damen und Herren, warum gibt es auf Schnapsflaschen, womit jeglicher Alkohol in Flaschen gemeint wäre, also er meint jetzt Alkohol überhaupt auf Alkoholflaschen, nicht wie bei Tabakwaren den Hinweis, der Bundesgesundheitsminister sagt, Alkohol tötet. Auch ein generelles Werbeverbot wie bei Tabakwaren könnte eher nutzen als schaden. Und weshalb erlaubt man derartigen Lobbyistenvereinigung großzügig durch die Industrie finanziert, hier massiv auf die PolitikerInnen einzuwirken? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es, schreibt unser Hörer, Herr Wolf.
Ist das? Ja, ich kann dem nur recht geben. Alkoholwerbung wirkt. Deswegen wird sie ja auch gemacht. Sie wirkt vor allen Dingen auf Kinder und Jugendliche. Denn wir müssen ja mal sehen, erstmals schmeckt Alkohol überhaupt nicht. Also wenn Sie einem 3-jährigen oder 6-jährigen Menschen Alkohol hinstellen würden, Bier, Wein oder Sekt, dann würde das in der Regel als unangenehm erlebt. Das heißt, die Alkoholindustrie unternimmt systematisch etwas, um Alkohol attraktiv zu machen, indem sie etwas verspricht durch den Alkohol. Und das hat man auch ganz gut gemessen, dass Jugendliche, je mehr Werbung sie sehen von Alkohol, umso attraktiver finden sie Alkohol und umso eher neigen sie zu Trinkexzessen. Ich will es mal provokant sagen, wenn Sie wollen, dass Ihr Kind ein Trinkproblem bekommt, dann gehen Sie möglichst früh in Filme für Erwachsene mit Ihren Kindern. Weil es gibt mittlerweile in der Filmbranche ja sehr diese Altersgrenzen. Und diese Altersgrenzen sind nicht nur wegen Gewalt und Sex, sondern die sind auch
wegen der vorgeschalteten Werbung.
Wie in den Filmen mit Alkohol umgegangen wird. Und wenn Sie zum Beispiel einen James-Bond-Film nehmen, in den eben leider Eltern mit ihren Kindern schon mit 6-Jährigen gehen, dann ist James-Bond-Filme sind gesponsert von der Alkoholindustrie, insbesondere von der Whisky-Industrie, von Macallan unter anderem, um genau das zu erreichen. Und ich kann nur zustimmen, dass wir gesehen haben, was durch die Einschränkung der Tabakverbote erreicht worden ist.
Sagt hier in unserer Sendung im Deutschlandfunk Kultur Johannes Lindenmeier. Frau Meier, danke für Ihren Anruf.
Ja, sehr gerne.
Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Und ich möchte gerne noch einen Hörer dran nehmen in dieser Runde, nämlich Herrn Bonioli, Herbert Bonioli, der uns aus einer Weingegend anruft, Herr Bonioli, oder?
So ist es. Und ich leugne natürlich nicht das Suchtpotenzial von Alkohol, aber mein Credo ist: zu viel von allem, abgesehen von Alkohol, ist Gift. Nach dem Motto Dosis sola facit venenum. Und das ist jetzt nicht euphemistisch gemeint. Ich war 40 Jahre lang Lehrer, bin es immer noch ein bisschen. Und ich stelle fest, dass die Jugendlichen von heute sich hauptsächlich abfüllen mit Getränken. Sie kennen dieses Getränk vielleicht, das Flügelverleiht. Ich möchte das jetzt nicht, den Namen nicht nennen. Aber die hauen sich mit zuckerhaltigen Getränken literweise zu. Und davon redet kaum jemand. Und ich finde, Alkohol in Maß, ich trinke jeden Tag mein Glas Wein. Und ich trinke während der Fastenzeit, weniger aus religiösen Gründen, sondern einfach so als Lackmustest, halte ich das aus, in Anführungszeichen, nichts und vermisse nichts. Mein Lieblingsgetränk ist Wasser. Aber wenn hier eben die Rede war, Alkohol hat keinen Geschmack, das stimmt ja so nicht. Alkohol ist ein Geschmacksverstärker. Trinken Sie mal einen alkoholfreien Wein und trinken daneben die gleiche Rebsorte mit Alkohol. Nicht damit es turnt, sondern es ist ein völlig anderer Geschmack. Also wir müssen da auch mal die Kirche im Dorf laufen.
Also wir sind jetzt beim Genuss bei Ihnen.
Wir sind beim Genuss.
Und ich bin in der glücklichen
Lage, zu sagen, ich trinke alkoholische Getränke, keinen reinen Alkohol, um Gottes Willen, aus Genussgründen. Und komme damit ganz gut klar. Wie gesagt, ich bin in einer glücklichen Lage. Ich leugne nicht, dass Alkohol riesige Probleme erzeugen kann. Ich sehe aber gleichzeitig, dass Jugendliche dieses Cannabis in Diskussionen sagen, oh, das macht weniger süchtig, wieso trinken sie Alkohol, Cannabis ist doch viel besser. Da wird wieder ein Fenster aufgemacht, das geht dann in eine Richtung, die mir gar nicht so richtig passen will.
Jetzt wollte Herr Lindmeier gerade einhaken.
Also, ich wollte den Alkohol überhaupt nicht verteufeln.
Ja.
Und ich trinke ja selber auch Alkohol. Aber was den Geschmack von Alkohol anbelangt, das ist eine interessante Geschichte. Unser Geschmack richtet sich nach der Wirkung. Das heißt, wenn wir mit etwas gute Erfahrung machen, und wir machen eben mit Alkohol gute Erfahrung, wenn wir ihn in Grenzen trinken, deswegen trinken ja die meisten Menschen ihn, die trinken ihn wegen der Wirkung, dann mögen wir ihn auch. Also unser Geschmack kommt hinterher. Erstmal, das meinte ich nur, schmeckt Alkohol nicht. Aber wir lernen ihn zu mögen. Und auch ich mag Whisky, aber es ist über die Wirkung gelaufen. Das ist mittlerweile ganz klar.
Gut, aber wenn Sie, einen Whisky trinken, das erste Glas, ja, dann schmecken Sie doch diese Elemente, die da drin sind, beim Islay Malt und so weiter, das schmecken Sie doch nicht, weil der Alkohol wirkt, beim ersten Glas.
Sondern weil der Geschmack eben da ist?
Mittlerweile ist das so. Aber wenn Sie einem 3- bis 6-Jährigen diesen Whisky vorsetzen würde es sich, das Kind sich angewidert abwenden. Das war mein Punkt. Mein Punkt ist, dass ich gehe ja auch, wie Sie, davon aus, dass die Mehrheit der Menschen, die Alkohol trinken, tun das so wie Sie oder ich. Das heißt, es gibt keine größeren Probleme. Aber Sie haben es vorhin selber angesprochen. Wir haben eine Phase von ungefähr dem 12. bis 14. Lebensjahr bis ungefähr dem 23. Lebensjahr. Das ist die Höchstkonsumphase, die riskanteste Konsumphase im Leben der meisten Menschen, weil sie in dieser Zeit mittlerweile heute gar nicht täglich trinken. Jugendliche trinken heute deutlich weniger Alkohol als zu meiner Jugendzeit. Die haben also gelernt, aber sie trinken eben ab und zu im Exzess. Und diese Exzesse sind gefährlich. Worum es also geht, ist, wenn wir jetzt präventiv denken und nicht von der Sucht her denken, sondern nur präventiv, geht es darum, dass wir Jugendlichen beibringen, dass sie möglichst schnell lernen, was ein risikoarmer Konsum wäre. Einer, wie Sie ihn zum Beispiel betreiben, dass diese Exzessphase kürzer ist. Und das ist mein Punkt, dass ich es sehr bedauere, dass mittlerweile jetzt wieder in der Politik neu aufkommt, dass Eltern doch auf keinen Fall, bevor Jugendliche 16 sind, den irgendeinen Schluck Alkohol anbieten dürfen. Es ist absurd, Jugendlichen bis zum 16. Lebensjahr jeden Alkohol verbieten zu wollen. Und ab dem 16. Lebensjahr haben sie freie Bahn, weil dann können sie nicht mit Alkohol umgehen.
Ja.
Meine Idee ist, Menschen zu zeigen, wenn sie schon Alkohol trinken, der immer gefährlich ist und immer schädlich ist, wie tun sie es möglichst risikoarm?
Ich würde gerne noch eine Hörerin mit dazu nehmen. Dankeschön, Herr Bugnoli, für Ihren Anruf. Ich weiß nämlich nicht, ob Sie gemeinsam in der Leitung bleiben können. Das wäre jetzt ein Experiment. Frau Gerlach begrüße ich. Guten Tag, Frau Gerlach.
Guten Morgen.
Weil wir gerade darüber reden, als Kind quasi mit Alkohol in Berührung zu kommen. Bei Ihnen ist das so gewesen.
Ja, ich habe regelmäßig Alkohol getrunken in der Familie, etwa vom Alter 12 Jahre ab.
Mhm. Bei uns regelmäßig?
Bei uns gab es jeden Sonntag ein Sonntagsessen und dazu eine Flasche Wein. 0,7 Liter für 4 Personen. Mhm. Und meine Eltern waren sehr orientiert an Europa, an Frankreich vor allen Dingen. Das heißt, im Grunde habe ich so ein Bild, was Alkohol angeht, mitbekommen wie von Frankreich. In Frankreich sind nicht nur die Alkoholiker stigmatisiert, sondern auch Menschen, die nicht gut mit Alkohol umgehen können. Also wenn sie sich in Frankreich sichtlich betrunken irgendwo hinsetzen, dann ist das so ähnlich, wie wenn sie sich hier in Deutschland an den Tisch setzen und popeln. Das geht überhaupt nicht. Mhm. Und was ich dadurch gelernt habe, ich trinke ausschließlich, wenn ich am Tisch sitze, wenn ich mit anderen Leuten zusammensitze und wenn ich wenig trinke. Mhm. Ich mag Alkohol gerne, aber es gibt häufig mal, wenn sich keine Gelegenheit ergibt, 1-2 Wochen, wo ich überhaupt keinen Alkohol trinke.
Und diese Art, mit Alkohol umzugehen, also sagen Sie, hat durchaus damit zu tun, wie Sie es von Ihren Eltern vorgelebt bekommen haben.
Auf jeden Fall. Und deshalb finde ich das auch schwierig, wenn man sagt, man macht das als Schulfach, das ist eine nette Idee, aber ich glaube, das, wovon Menschen vor allen Dingen lernen, ist von Vorbildern. Mhm. Und das hat halt zu tun mit Freunden, irgendwann 12 bis 14 fängt man ja an wegzugehen, und mit Familie. Und ich hatte praktisch vor der Phase, wo ich abends angefangen habe, wegzugehen, schon Kontakt mit Alkohol und habe immer auch vorgelebt gekriegt, dass Alkohol toll ist, aber nur toll ist, wenn man ein Glas trinkt. Und das hat man mir gar nicht groß thematisieren müssen, sondern das habe ich eben mitbekommen.
Ich finde das interessant und würde Frau Gatto Sie gerne nochmal dazu fragen, weil Sie, glaube ich, so ein bisschen eine andere Auffassung davon haben. Wenn wir jetzt so sagen, also Alkoholkonsum muss gelernt werden, am besten schon im Elternhaus, privatisiert man das Alkohol? Den Alkoholumgang nicht ein bisschen?
Ich finde die grundsätzliche Botschaft irgendwie falsch. Also warum muss man das lernen? Muss man, also dann müsste man ja auch die anderen Sachen lernen. Kiffen ist ja jetzt auch legal, muss man das jetzt auch lernen? Müssen wir das jetzt alle lernen? Und also das Rauchen muss ich ja auch nicht lernen. Also obwohl das sehr viel gemacht wird und obwohl es in unserer Kultur eine Rolle spielt und obwohl es auch Leute gibt, die sagen, das ist total lecker und sie genießen das total. Aber ich finde nicht, dass man das lernen muss. Also ich finde eine Aufklärung gut. Ich finde eine Entstigmatisierung ist das Allerwichtigste. Also ich glaube, darum geht es eigentlich, dass Abhängigkeit nicht mehr stigmatisiert wird. Und wenn man sagt, man muss das lernen, den verantwortungsvollen Umgang, dann singt man das Lied der Alkoholindustrie, die ja immer wieder sagt so, wenn du abhängig wirst, dann ist es deine eigene Schuld, dann hast du es nicht richtig gelernt. Und das stimmt einfach nicht. Das ist eine Krankheit. Niemand weiß, wie er oder sie auf diese Substanz reagiert. Mhm. Es gibt natürlich jede Menge Leute, die können das. Ich kann das auch mit dem Kiffen zum Beispiel, konnte ich immer. Ich bin nie vom Kiffen abhängig geworden, aber das heißt nicht, dass anderen Leuten das nicht passiert. Und diese Botschaft, das ist dein eigenes Ding und du bist dafür verantwortlich, nicht abhängig zu werden, das ist einfach ganz schädlich.
Mhm. Frau Gerle oder Herr Bugnoli, möchten Sie da noch kurz etwas zu sagen? Weil dann wollen wir mal ein bisschen diese Inhalte auch sinken lassen.
Anders. Ja, ich denke, diese Erfahrung mal wirklich in Vollrausch mit allen seinen Problemen mitgekriegt zu haben, das ist abschreckend. Ja,
also für mich war das nicht abschreckend. Ich hatte Vollräusche mit 19 und das hat mich offensichtlich nicht abgeschreckt.
Wenn Sie es vertragen, wenn Sie es nicht vertragen, ich bin so verklemmt, ich hasse es, mich zu erbrechen, um es jetzt mal so zu sagen. Und wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, dann versuche ich, diesen Moment zu vermeiden.
Es gibt aber natürlich auch den Moment, dass es einem dann so peinlich ist, dass man gleich weiter trinkt.
Wir müssen noch mal dringend differenzieren. Es geht bei diesem Thema jetzt hier nicht um die Sucht. Die wenigsten Jugendlichen, die Trinkexzesse haben, werden süchtig. Die meisten lernen bis zum ungefähr 23., 24. Lebensjahr, dass diese Exzesse weniger werden. Ich gebe Ihnen völlig recht, dass ob jemand abhängig wird oder nicht, dass das keine persönliche Schuld ist und Versagen ist. Das wollte ich auch nicht sagen. Aber das Problem, was wir mit Alkohol haben, ist viel, viel größer als die Sucht. Die Sucht ist die schlimmste Folge einer kleinen Gruppe von KonsumentInnen. Die viel größere Gruppe hat einen schädlichen und riskanten Konsum. Und der Schaden, der hier zu vermeiden ist, ist etwa der, der ausgeblendet wird, wenn wir nur über die Abhängigkeit reden.
Freundeskreis. Und dazu habe ich am Telefon jetzt Martin Bernstein. Schönen guten Tag, Herr Bernstein.
Hallo, hören Sie mich?
Ja, Sie warten schon sehr lange in der Leitung. Ich bin froh, dass Sie noch da sind, weil Sie ja genau über dieses Thema auch nachdenken. Ne? Freundeskreis, was hat der mit Alkohol, also Alkoholkonsum mit Freundeskreis, was hat das miteinander zu tun? Welche Erfahrungen haben Sie da?
Ja, also ich komme aus Berlin und Umgebung und hatte viele Freunde auch in Brandenburg. Und irgendwie gehörte das immer so zum guten Ton, dass da halt was getrunken wurde. Und irgendwann bin ich daraus ausgebrochen und habe halt versucht, die anderen auch zu motivieren, dass wir weniger Alkohol trinken. Und musste dann aber schmerzlich mitbekommen, dass ich dann letztendlich andere Freunde gesucht habe oder das weiter ausgedünnt habe, nicht diesen den Kontakt. Und ich finde dieses Soziale, das ist ein ganz wichtiger Punkt, also eine gute Story. Ich war jetzt gerade auf Kreta und da hat jemand den gleichen Bart gehabt wie ich und der wollte deswegen mit mir einen Schnaps trinken. Habe ich einfach abgelehnt und das war total witzig. Also der war total, so dieses Gastfreundliche, ne? Als ob man das beleidigen würde. Habe dann aber versucht zu sagen, ich trinke halt keinen Alkohol und dann war es auch wieder gut. Also ich glaube, eine gewisse innere Stärke gehört auch dazu. Auch Dinge in der Öffentlichkeit zu sagen. Zweites Thema ist Fußball. Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan und verstehe nicht, warum es Bierduschen gibt. Und das sehen ja auch Jugendliche und Kinder. Und da frage ich mich immer, das ist doch total die Verschwendung. Also erstmal ist es eine Lebensmittelverschwendung und zweitens, warum gibt es halt nicht andere Duschen? Oder man
kann Wasserdusche zum Beispiel ganz
einfach. Oder zum Beispiel. Und das fand ich total super. Hat ein Prominenter mal gesagt, Bier verschüttet man nicht. Also das verschüttet generell keine Lebensmittel. Das kriegen ja ganz viele Jugendliche mit. Von meiner Freundin, der Enkelsohn, spielt ja selber Fußball. Und mein Ziel ist zu sagen, das ist totaler Quatsch. Und ich glaube, in sozialen Gefüge haben wir eine ganz große Aufgabe als Erwachsene, das letztendlich immer wieder auch zu streuen. Ich fand auch diesen Gedanken gut, dass man Gefühle ohne Alkohol viel besser spürt. Kann ich selber für mich auch sagen, seitdem ich kein Alkohol mehr trinke oder weniger, ist es viel intensiver geworden. Und ich finde es gut, dass ein Thema angesprochen wird und das müssen immer mehr sein, die so eine Dinge ansprechen. Das ist mein Statement dazu heute.
Ja, wunderbar. Machen Sie das in Ihrer Umgebung eben auch? Also Sie sprechen offen an.
Genau, also man braucht Stärke dafür. Und muss dann auch Dinge aushalten können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, bei Thema Alkohol, aber generell bei Thema Sucht.
Herr Bernstein, danke schön für den Anruf. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
Dankeschön, ja, ebenso.
Ich habe gerade gefragt mit dem oder überlegt mit dem Ansprechen. Da fällt mir ein, ich wollte nämlich noch in die Runde werfen, ansprechen, wenn ich merke, jemand, ein Arbeitskollege, eine Freundin, eine Nachbarin, hat ein komisches Trinkverhalten, finde ich eigentlich inzwischen ein bisschen schwierig. Frau Gatto, wären Sie gerne darauf angesprochen worden, auf Ihr Trinkverhalten früher?
Nein, natürlich nicht. Also da will niemand drauf angesprochen werden. Das ist ja wie eine Beleidigung, wenn jemand zu dir sagt, ich glaube, du trinkst zu viel.
Aber habe ich nicht die Aufgabe, jemanden zu warnen sozusagen?
Naja, also man muss ja nicht warnen. Wir wissen ja, wir kennen ja die Gefahren. Also das ist ja kein Geheimnis, dass das abhängig macht und dass das schlecht ist, wenn man es übertreibt. Das wissen wir ja. Das Problem ist halt, dass man dann trotzdem nicht einfach aufhören kann, weil man ja abhängig ist. Mhm. Ne? Und weil ja auch eine Abhängigkeit geht ja immer mit einer Leugnung einher. Also man belügt sich ja in erster Linie selbst. Man sagt ja, das ist alles noch gar nicht so schlimm. Und guck mal, der trinkt ja viel mehr. Und ich kann ja noch gar nicht richtig abhängig sein, weil ich habe ja noch einen Job. Oder ne, man erzählt sich ja diese ganzen Geschichten. Und wenn dann jemand kommt und signalisiert, dass er diese diese Fassade auch durchschaut. Das ist natürlich kränkend, das ist schambehaftet, das macht Angst. Man denkt, oh, wenn der das jetzt sieht, dann muss ich ja vielleicht ganz aufhören, dann ist ja mein Leben vorbei und so weiter. Mhm. Deswegen.
Herr Lindmeier, was würden Sie sagen? Was würden Sie, wenn ich sage, muss ich nicht meine Nachbarin darauf aufmerksam machen oder meinen Nachbarn?
Wir müssen wieder differenzieren, in welcher Phase das ist. Mhm. Also es wäre sehr wünschenswert, wenn diese Regel, die wir halt leider kulturell mit Alkohol haben, dass Trinken Privatsache ist, dass man sich also in den Konsum von anderen gefälligst nicht einzumischen hat und dass es unhöflich ist, wenn man das täte, dass wir die ad acta legen. Denn wie soll jemand frühzeitig, lange bevor die Person abhängig ist, merken, dass der Alkoholkonsum nicht gut ist, wenn es kein Feedback gibt? Also von daher wäre es sehr wünschenswert, dass Menschen früher Feedback bekommen. In dem Moment, wo eine Abhängigkeit entstanden ist, würde ich recht geben, dass es sehr unwahrscheinlich ist, wenn Sie eine alkoholabhängige Person ansprechen, dass sie sich bedankt und sagt, danke, dass du mir das gesagt hast. Das wollte ich eigentlich immer schon mal hören und jetzt höre ich auf. sondern es wird in Opposition, in Widerstand und Verdrängung gehen. Aber trotzdem ist es eine Markierung gewesen. Und es wäre sehr wünschenswert, dass immer wieder Menschen in freundlicher Weise darauf hingewiesen werden, selbst wenn es erstmal nichts nützt. Wenn auch Ärztinnen und Ärzte selbstverständlich jedes Mal das thematisieren würden, denn da gibt es gute Studien, dass ein ärztlicher Rat durchaus eine Wirkung hat. Und wenn auch meine Zunft, die niedergelassenen PsychotherapeutInnen, eben aufhören würden, sich ausschließlich danach zu richten, was der Auftrag des Patienten oder der Patientin war, was sie an Problemen mitgebracht haben, sondern wenn sie selbstverständlich auch screenen würden, ob der Alkoholkonsum schädlich, riskant oder abhängig ist. Und natürlich, wenn ich mit einer abhängigen Person rede, bin ich trainiert darauf, wie ich ihr helfen kann, zu akzeptieren. Also wie ich diese Kränkung und diesen Schock, wie ich den überwinden kann. Es gibt Strategien, wie man das lernt. Und nur ich bin die letzte Instanz. Damit überhaupt jemand zu mir kommt, ist viel Ansprache, selbst wenn sie erstmal vergeblich ist, sinnvoll.
Aber ehrlich gesagt, genau, finde ich einen interessanten Gedanken, weil wenn ich mir so vorstelle, also ich hätte jemanden in meinem Umfeld und denke, das müsstest du jetzt eigentlich mal ansprechen, müsste ich dann nicht eigentlich auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und sagen, ich begleite dich oder so, oder habe da nicht auch als Ansprechende Angst vor dem, was ich da für eine Büchse der Pandora öffne? Ist ja auch ein Aspekt, oder?
Naja, wir leben ja zum Glück in Deutschland in einem Land, was für die Abhängigkeit ein sehr breites Hilfesystem hat. Angefangen von den Podcasts, weiter über die Selbsthilfegruppen bis zu Suchtberatungsstellen und dann Kliniken und so weiter. Das heißt, wenn ich einer Person sage, ich bin besorgt, mir macht das Angst, wie du damit umgehst, ich habe Angst um dich und bitte unternimm doch etwas, geh zu deinem Arzt, schau mal im Internet oder sonst wo anonym, wo du dich informieren kannst, dann würde ich denken, hat man schon viel getan.
Am Telefon ist Marc Stübner. Schönen guten Tag, Herr Stübner. Was sind Ihre Gedanken zu unserem Thema heute?
Also, meine Gedanken sind, dass der deutsche Staat viel zu unterbewürdet ist irgendwie, weil ich war in Kanada und in den USA. Und dort gibt's die Alkoholstadie ab 21 Jahren dürfen dort erst die Jugendlichen Alkohol konsumieren.
Ja.
Also ich bin jetzt schon seit 5 Jahren trocken, aber als ich in Kanada war, ich war dort 16 Jahre alt und ich durfte dort kein Bier trinken, kein Wodka oder irgendwas. Aber die dürfen dort ab 16 Jahren schon Auto fahren. Und ich bin dafür begründet, hier in Deutschland auch irgendwie eine andere Gesetzgebung merkwürdig wird. Weil man mit 16 Jahren fängt man doch seine Lehre an und alles. Und man möchte sein Leben beginnen und so. Und
Herr Stübner, ich habe noch nicht so ganz rausgehört, was wäre denn Ihr Wunsch? Wie finden Sie es sinnvoll?
Also ich würde sagen, die Alkoholkonsum ab 21 Jahre hochheben, weil die ganzen Jugendlichen, wenn man die immer so in der ganzen Stadt sieht, also ich wohne jetzt in Bautzen, wenn dann die 14-Jährigen schon mit Bier in der Hand und so rumlaufen, das frustriert mich.
Okay, das frustriert Sie, ja. Gut. Ja, no? Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren in Kanada und durften da eben als Jugendlicher nicht trinken, also eigentlich das, was Sie für sinnvoll halten, haben aber, glaube ich, auch gesagt, ich bin jetzt trocken. Also das heißt, Sie hatten aber Sie haben ein Problem mit Alkohol gehabt, habe ich das richtig verstanden?
Ja, ja, aber ich bin jetzt seit 5 Jahren trocken. Ja, weil ich möchte meinen Führerschein wieder bekommen, weil ich wurde einmal mit 1,7 Promille mit dem Fahrrad angehalten. Naja, und da muss ich jetzt ein Jahr wieder trocken bleiben und dann meine MPU machen, dass ich meinen Führerschein wieder bekomme. Ich war Rennfahrer vorher und alles. Als ich in Kanada war, das war ein ganz anderes Leben. Okay. Weil die jugendlichen Menschen, die haben ihr Leben gelebt. Sie waren nicht immer nur im Internet und so. Und mit 21 Jahren dürfen die erst ans Bier oder an Schnaps oder irgendwas.
Also, ich würde
sagen, dass das deutsche Gesetz vielleicht auch ein bisschen höher.
Okay, der Wunsch auf Alkoholgrenze auf 21. Herr Stübner, danke schön für Ihren Anruf.
Ja, auf jeden Fall.
Danke. Ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen noch.
Ja, wünsche ich Ihnen auch.
Ich weiß gar nicht, ob wir es jetzt schon genau besprochen haben, weil Herr Lindenmeier, Sie sind ja für Alkohollernen in der Schule. Haben Sie schon erklärt, wie das gehen soll?
Lieber Schnalzblau, egal wann man die Altersgrenze setzt, ob ab 16 wie bei uns jetzt oder ab 21, es ist nicht gut, wenn man etwas bis zu einem bestimmten Zeitpunkt verbietet und dann junge Menschen alleine lässt, um auszuprobieren, wie es geht. Und insbesondere bei uns mit 16 konnten wir zeigen, dass wenn wir Jugendliche, die bereits trinken, weil es war nicht mein Ziel, jetzt Alkoholkonsum zu fördern.
Oder überhaupt erstmal anzuregen.
Ja, sondern nur, wenn sie bereits konsumieren. Aber das ist eben ab dem 12., 13. Lebensjahr für die Mehrheit der Fall, dass es dann sinnvoll ist, anstatt sie aufzuklären, theoretisch und zu warnen, weil das ist eine Phase der Pubertät, wo Jugendliche ihre eigenen Werte und Normen entwickeln müssen und wo sie durch Belehrung in diesen Dingen wenig beeinflusst werden. Es ist gesund, dass sie opponieren, dass sie sich ihre eigenen Freunde suchen und mit denen auch gegen die Erwachsenen sozusagen antreten. In dieser Phase ist es entwicklungspsychologisch besser. Wir lassen sie in einem abgesicherten Modus Erfahrungen mit Alkohol machen, sodass nichts passieren kann. Sie aber lernen können, dass 1-2 Gläser durchaus eine angenehme Wirkung haben, dass diese angenehme Wirkung sich aber nicht steigert, wenn sie 3 oder 4 Gläser trinken. Und dass diese Idee, je mehr, je besser, dass die falsch ist. Aber das übernehmen sie nur, wenn sie das selbst erleben. Und das war die Idee von diesem Lieber Schlau als Blau. Das war natürlich sehr provokant, weil das sehr anders war, als was bisher so mit dem Zeigefinger gemacht worden ist.
Wie waren denn die Ergebnisse?
Und deswegen haben wir das in einer kontrollierten Studie gemacht. Das heißt, es gab eine Kontrollgruppe. Wir haben das mit 700 Schülern gemacht. 350 haben dieses Training gehabt und 350 hatten es nicht. Und wir haben dann geschaut, wie der Alkoholkonsum sich im nächsten halben Jahr entwickelt. Und siehe da, die, die dieses Training hatten, haben deutlich weniger getrunken. Es hat sogar die Zahl der Schülerinnen zugenommen, die gar keinen Alkohol getrunken haben. Sie gesagt haben, das lohnt sich nicht. Insbesondere sind aber die Trinkexzesse zurückgegangen. Es gibt ganz wenig Präventionsprojekte, die mal auf Wirkung geprüft worden sind in kontrollierten Studien. Dieses ist eins. Und es ist im Auftrag des brandenburgischen Gesundheitsministeriums gemacht worden und ist deswegen ein offizielles Programm in brandenburgischen Schulen.
Ich begrüße am Telefon Matthias Langhöfer. Schönen guten Tag, Herr Langhöfer.
Einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich wollte ganz gerne etwas sagen zum Thema struktureller Alkoholismus. Und zwar in einem bestimmten Kontext, nämlich der katholischen Kirche. Mhm. Ich selber habe damit die ersten Berührungen gemacht, als ich in einem Internat war. Und da hieß es immer, ja, der geistliche Pater, der für uns zuständig war, der trinkt gerne Hustensaft. Deswegen riecht er manchmal so. Und Hustensaft war dann meistens Jägermeister, ne? Und das so hat man gemerkt, ne? Alkoholismus wird auf jeden Fall verharmlost. Ne? Das macht er halt so, weil er das aus medizinisch angeratenen Gründen so tut, ne? Später musste dann eine Ordensschwester die Schule verlassen, die in der Leitung aktiv war, weil ja, entdeckt wurde, dass sie auch ein Alkoholproblem hatte und ja, dann nicht mehr ihren Aufgaben gewachsen waren. Das waren so meine ersten Erfahrungen. Ich habe dann später das Priesterseminar besucht, bin heute Psychotherapeut und habe Psychologie studiert, habe also auch eine reflektierte Sicht auf das Thema Alkohol. Der dient ja meistens zur Entspannung oder zur Bewältigung und habe dann festgestellt, dass in meinem Umfeld damals sehr viel getrunken wurde. Und irgendwann kam es auch mal im Rahmen von einer kommunitären Veranstaltung dazu, dass dann die Ausbildungsleitung gesagt hat, wissen Sie, meine Herren, wenn Sie keinen Alkohol trinken, dann können Sie auch kein geistliches Amt bekleiden.
Das wurde Ihnen so gesagt?
Mhm. Das wurde direkt gesagt, natürlich.
Und wie war die Reaktion?
Mit einem gewissen Grinsen im Gesicht, aber man muss zum Hintergrund verstehen, dass es wurde ferner erläutert, dass man erwartet, dass wenn man in den gemeindlichen Dienst geht, dass man trinkt. Und zwar
gesellig ist oder was, ne?
Also, genau, dass man bei, sagen wir mal, bei der Kirmes, beim Schützenfest, beim Eröffnungen von diversen Dingen, dass man ein Glas in die Hand nimmt und dass man mittrinkt. Also es wird eigentlich erwartet, dass sie ein Verhältnis zum Alkohol haben, was eigentlich schon ein professionelles sein soll. Also sie sollen trinken aus beruflichen Gründen und sie sollen aber natürlich auch immer die Kontenance wahren. Nur das kippt oft in der katholischen Kirche, wie ich festgestellt habe. Denn dadurch, dass ja auch von den geistlichen Amtsträgern, als aber auch von Ordensleuten eine ja oft Lebenshaltung erwartet wird, die menschlichen Grundbedürfnisse nicht berücksichtigt, gibt es auch ganz viel Frustration in der Psyche. Mhm. Und dann haben wir wieder die Bedürfnisse nach Entspannung oder Bewältigung. Ja, und dann fangen die Leute an, sich selbst zu therapieren mit ganz viel Alkohol. Und letzter Punkt vielleicht nochmal, Alkohol enthemmt auch. Gerade in diesem Kontext weiß ich auch eben durch Kolleginnen und Kollegen, dass dadurch natürlich auch immer wieder Menschen in Schwierigkeiten gekommen sind. Ne? Weil im Kontext von Alkoholismus, auch im säkularen Kontext, ja, die Grenzen nach unten gehen von Dingen, die man tut oder eben nicht tut. Ne?
Ja, Herr Lange, wollten Sie gerade reagieren?
Ja, Alkohol spielt ja auch eine große Rolle im Zusammenhang mit sexualisierter Gewalt. Also das ist ja auch außerhalb der katholischen Kirche ein Faktor.
Mhm. Ja. Überhaupt mit Gewalt, oder?
Ja, ich glaube, 25% der Gewalttaten sind unter Einfluss von Alkohol. Ja.
Herr Langhöfer, haben Sie das eigentlich auch in Ihrem Kreis dann? Ich meine, Sie haben, also was Sie da schildern, das ist ja vielen wahrscheinlich aufgefallen. Hat man es auch problematisiert? Oder besser nicht?
Was meinen Sie genau?
Diese Art von Umgang mit Alkohol, wurde das problematisiert in Ihrer Gruppe? Also, dass Sie dann mal gesagt haben, wie kommen die denn dazu zu sagen, wenn ich in der Gemeinde mal irgendwann Arbeit tun werde, dann muss ich auch trinkfest sein? Ich meine, es ist ja eigentlich...
Naja, ich meine, es ist ja wie oft im Leben so, ne? Es wird ja nicht als Dienstanweisung gegeben, sondern das sind solche Dinge, die werden hier und da mal so fallen gelassen, ne? Aber das spricht dann eher dafür, dass das tief verinnerlichte Dinge sind, die einfach weitergegeben werden. So ähnlich wie so ein transgenerationales Trauma, ne? Also das ist ja wenig reflektiert. Also es geht einfach, der Staffelstab geht immer weiter. Und deswegen auch dieser Anruf einfach zur Sensibilisierung. Bewusstseinsschaffung, damit Männer oder Frauen, die sich in solchen Kontexten bewegen, einfach auch wissen, man kommt da ganz schnell hinein. Und warum? Weil es als selbstverständlich gilt. Ne? Also wie viele Kollegen habe ich gesehen, die betrunken ihren Dienst verrichten, weil für sie das schon gar kein Thema mehr ist. Ne? Es fällt einen auch keiner auf. Das ist ja auch eine Tragödie. Also ich kenne einen Kollegen, der ist bekannt, dass der Alkoholiker ist, und man hat ihn dennoch wieder ernannt und auch man überfordert ihn permanent. Ne? Also es ist echt ein Teufelskreis, würde ich sagen.
Ein Teufelskreis, den Sie uns hier sehr, sehr bildlich beschrieben haben. Dankeschön, Herr Langhöfer, für Ihren Anruf.
Danke Ihnen. Ja, alles Gute.
Dankeschön. Alkohol zwischen Genuss und Sucht, unsere Sendung heute mit Mia Garte und Johannes Lindenmeier und Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der Deutschlandfunk-App.
Da werden Sie auch unsere Sendung nachhören können, in der es geht um Alkohol zwischen Genuss und Sucht. Hier zusammen mit Mia Garte und mit Johannes Lindenmeier. Wir haben viele E-Mails bekommen zu einem Thema, was wir vorhin schon noch mal so ein bisschen angesprochen haben, aber was den Leuten wohl öffentlich sehr, sehr auf der Seele brennt. Zum Beispiel hat Gudrun Wilhelmi geschrieben, eine alkoholkranke Freundin habe ich auf ihr Verhalten angesprochen. Meine Therapeutin sagt, ich soll immer den Pegel halten, um die Dämonen in Schach zu halten. War dann wohl die Antwort. Andere fragen eben auch anonym, wie geht man mit...
Das ist unglaublich.
Können Sie sich vorstellen, dass Therapeuten so... Herr Lindenmeier?
Also, nichts ist unmöglich. Aber wenn eine Therapeutin oder ein Therapeut so etwas gesagt hat, dann ist er oder sie ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden. Das entspricht nicht unserer Berufsordnung.
Es soll sogar noch weitergegangen sein, weil ich sie darauf angesprochen habe und sagte, bei mir bekomme sie keinen Alkohol mehr, erhielt ich von der Therapeutin folgende Antwort, dann sind sie der Feind.
Naja, wie immer das gemeint war. Mhm. Natürlich subjektiv könnte das stimmen.
Also aber, aufgefasst werden.
Aber ein... Deswegen ist das ja nicht falsch, was hier gemacht worden ist.
Also anzusprechen. Anonym werden wir gefragt, wie geht man mit einem Alkoholiker in der Familie um, der selbst nicht einsieht, ein Problem zu haben?
Also es wird sehr oft gefragt, es ist ein sehr weit verbreitetes Problem, weil natürlich immer ein System von Leuten um eine abhängige Person herum existiert und die leiden mit auf ihre Art und es ist genauso schlimm und genauso ernst zu nehmen wie die Abhängigkeit an sich, also der Person. In meinem Familienumfeld war das ja auch ein Thema und mein Vater war alkoholabhängig, der ist auch daran gestorben. Meine Mutter hat ihn verlassen, weil das genau diese Situation war. Also er war der Meinung, er hat kein Problem, sondern die anderen haben das Problem mit seinem Trinken, er ja nicht. Und meine Mutter hat dann den Schlussstrich gezogen, um mich zu retten. Ich war damals 6. Und das ist leider auch, das muss ich halt immer wieder sagen, das Einzige, was man wirklich tun kann. Also man kann die Leute natürlich, man kann sie nicht retten. Man kann signalisieren und sagen, dass man da ist, wenn sie Hilfe brauchen, dass wenn sie Unterstützung wollen, dass man dann zur Verfügung steht. Aber man kann die Leute nicht retten und man muss sich dann auch selber retten. Mhm. Es gibt auch aus diesem Grund Gruppen für Angehörige, wo man sich damit auseinandersetzen kann mit Leuten, die das auch gleich durchgemacht haben. Aber man kann leider nicht die Leute bekehren zur Abstinenz. Es geht nicht.
Bekehren nicht. Und ich würde erstmal völlig unterschreiben, dass wenn das Angehörige in allererster Linie natürlich für sich selber sorgen müssen in so einer Situation und allen Grund haben, für sich selbst zu sorgen, weil es entsetzlich belastend und zerstörerisch sein kann, ja geradezu gefährlich sein kann, mit Abhängigen zusammen weiterzuleben. Aber, andere Seite jetzt auch, tatsächlich ist nicht egal, wie eine Familie auf eine Abhängigkeit reagiert. Das heißt, man kann Angehörigen auch helfen, dass die Wahrscheinlichkeit größer wird, dass die Sache auch gut ausgehen kann. Damit möchte ich nicht die Verantwortung verschieben vom Betroffenen auf die Angehörigen. Aber auch dort gibt es wirksame Hilfe. Was ich also Angehörigen auf jeden Fall empfehle, ist neben dem, dass sie sich um sich selber kümmern, was Sie gerade vorgeschlagen haben, dass sie durchaus auch mit Fachleuten besprechen, was könnte getan werden, um die Chancen zu erhöhen. Mhm. Und dort gibt es sehr wirksame Angebote mit Unterstützung der Familien, die Betroffenen dann dazu zu bewegen,
etwas zu machen. Jetzt muss ich mal fragen, wie leicht ist es eigentlich, wenn ich das Problem vielleicht bei mir selber erkannt habe, oder also wie leicht ist es eigentlich, eine Entziehungskur zu machen, einen Platz in einer Klinik zu bekommen oder eben auch als Angehörige aufgefangen zu werden, Hilfe zu bekommen? Wie leicht ist das eigentlich in unserem Gesundheitssystem?
Vergleichsweise ist unser Suchthilfeangebot im Vergleich zu allen anderen Ländern um uns herum recht gut. Mhm. Das bedeutet, man würde in jedem Ort eine Selbsthilfegruppe finden, wo man sofort hin kann. Man würde in jedem bisschen größeren Ort eine Suchtberatungsstelle finden, wo man sofort hingehen kann. Und man kann zu jedem Hausarzt oder Arzt gehen und kriegt erstmal Hilfe, was die Einleitung eines unter Umständen notwendigen Entzugs anbelangt. Und auch der ist stationär oder ambulant sehr schnell machbar. Dann muss entschieden werden, ein Entzug, also dass man keine Entzugserscheinungen mehr hat, dass das in abgesichertem Modus geschehen ist, reicht in der Regel nicht aus, weil es genau um das geht, worum Sie sich kümmern, nämlich wie kann man zufrieden und glücklich ohne die Substanz leben. Möglicherweise haben die Leute ja weitere Störungen und Probleme, die sie ohne ihre Substanz nicht bewältigt kriegen. Möglicherweise haben sie das aber auch gar nicht. Aber auch dann ist es nicht so einfach, ohne die Substanz in einer Gesellschaft zu leben, die die Substanz eben so
überall zur Verfügung stellt.
Also dann geht es um die sogenannte Entwöhnungsbehandlung. Die kann wieder stationär, ambulant oder teilstationär sein. Und die muss man jetzt beantragen. Und da dauert es dann zwischen 2 Wochen, 5 Wochen, 6 Wochen, bis man einen Platz findet. Mhm. Mittlerweile sind große Anstrengungen gemacht worden, um diese Schnittstelle zu verbessern. Das ist auch gelungen. Nicht in jedem Einzelfall, aber zunehmend eher, sodass das nicht mehr das große Thema ist, dass Menschen nicht in Behandlung, also keinen Platz finden würden. Mhm.
Haben Sie einen Platz benötigt, Frau Gatto?
Nee, ich habe das tatsächlich in Anführungsstrichen alleine gemacht. Also ich bin zu den Anonymen Alkoholikern gegangen und ich habe gelesen und ich habe Podcasts gehört, die es damals schon im englischsprachigen Raum gab. Aber abgesehen davon habe ich das, ich habe das nicht, ich war bei keinem Arzt und in keiner Klinik.
Mhm. Und Ihr Podcast, Soda Club, ist ein Angebot der Hilfe, um zu zeigen, also wir haben ja gerade über diese Substanz gesprochen, die dann eben nicht mehr im Leben ist und das Leben geht aber weiter und soll weiter schön sein. Welche Substanz war es denn bei Ihnen, die Sie dann quasi gefunden haben? Oder haben Sie gleich gemerkt, mir geht's super?
Bei mir, also in meinem speziellen Fall, ging das tatsächlich ziemlich schnell. Also ich habe ja sehr lange mit dem Alkohol gekämpft und immer wieder versucht, ihn in meinem Leben zu lassen und hatte halt Angst davor aufzuhören, weil ich dachte, ich bin dann eben, wie schon angesprochen, nicht mehr kreativ und nicht mehr sozial und nicht mehr cool und so weiter. Und aber als dieser Schalter dann umgelegt war und ich verstanden habe, also das ist bei mir in meinem ersten AA-Meeting passiert, als die Leute darüber geredet haben.
Anonyme Alkoholiker.
Genau, in meinem ersten anonymen Alkoholiker-Meeting habe ich halt Leute gehört, die sehr unterschiedlich aussahen und sehr unterschiedliche Geschichten auch hatten. Aber ich konnte mich mit der Art, wie sie zum Alkohol fühlen, sehr identifizieren. Und da habe ich gemerkt, so, okay, ich gehöre hier hin, das ist mein Ort, das sind meine Leute. Und ich, ja, ich habe kapituliert. Also ich wusste halt, es gibt nur das Aufhören für mich. Und als das erstmal passiert war, war das sofort total toll. Also ich hatte sofort das Gefühl, eine riesige Last ist von mir gefallen. Und ich habe so einen weiten Blick auf die Zukunft. Und es ist hell und unbelastet einfach. Also für mich war das sofort total schön.
Sagt hier Mia Gatto. Sie können viele dieser Erfahrungen eben nachhören im Soda Club oder demnächst auch in Ihrem Buch lesen.
Genau, das Buch handelt auch davon, von Rausch und Klarheit. Kommt im September
Beides
raus.
Ist es eben, ne? Rausch genau. Und Klarheit. Ulrich Fritsch ist am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Fritsch.
Ja, schönen guten Tag.
Wie sind Ihre Erfahrungen?
Ja, ich war selbst Schweralkoholiker, also ich bin Schweralkoholiker, allerdings bin ich trocken seit ungefähr 9 Jahren. Und ich habe einen qualifizierten Entzug gemacht im Universitätsklinikum Eppendorf und habe dort einen interessanten Menschen kennengelernt, den Sie vielleicht auch kennen, Simon Borowiak heißt der, Schriftsteller und Autor.
Ja, hier wird genickt. Ja.
Und der ist, wie gesagt, auch Schweralkoholiker. Und hat ein Buch geschrieben, das heißt Alk. Und das ist eigentlich nicht an den Trinker selbst gerichtet, sondern an sein soziales Umfeld, Ehefrauen, Kinder, pipapo. Und dort wird genau beschrieben, was Alkohol in einem Menschen auslöst. Zum Beispiel die Tatsache, Trinker lügen. Trinker versuchen zu verheimlichen, dass sie trinken und so weiter und so fort. Sie verstecken Alkohol und so weiter. Das kann ich von mir. So, allerdings bin ich, wie gesagt, ich habe damit aufgehört. Und eins möchte ich noch sagen, dieses Aufhören, das muss aus dem Kopf kommen. Ich konnte, dieser Entzug, der hat mir nur kurzzeitig geholfen. Ich habe danach wieder langsam angefangen zu trinken, aber mich dann gesteigert und so weiter. Aber irgendwann habe ich festgestellt, dass das nicht mehr geht und konnte dann von einer Sekunde auf die andere aufhören und hatte dann allerdings schwere Entzugserscheinungen. Bin da durch und seitdem bin ich trocken.
Dieses Auf und Ab, also dieses, das haben Sie, glaube ich, eben, Helen May, auch gesagt, also der Entzug ist das eine, der körperliche, und dann kommt die eigentliche Arbeit, und Sie, Frau Gatto, haben auch genickt. Dieses.
Es ist halt unterschiedlich, um welche Menschen es sich handelt. Jetzt, Frau Gatto hat beschrieben, wie sie das im Wesentlichen selbst schaffen konnte. Und ein Mensch, der das selbst geschafft hat, das ist natürlich das Schönste, ne? Und das auch Bestätigendste, wenn man das alleine geschafft hat. Aber das ist nicht allen gleichermaßen möglich. Und es gibt eben Menschen, die zusätzlich zu ihrer Abhängigkeit jede Menge körperliche Schäden jetzt haben und oder auch weitere psychische Störungen haben, die also von daher tatsächlich eine Psychotherapie benötigen, um genau diese Schritte zu gehen, die Sie, wir würden das jetzt sagen, im Selbstmanagement-Ansatz alleine geschafft haben. Das wieder heißt nicht, dass die eine Person wertvoller oder besser als die andere ist, sondern das sind einfach individuelle Unterschiede. Und von daher ist es so wichtig, dass das von Fachleuten sozusagen die Leute beraten werden. Hier glaube ich, sie können das ganz gut alleine. Und hier glaube ich, es braucht tatsächlich eine ambulante, vielleicht sogar stationäre Behandlung.
Herr Fritsch, wer hat Ihnen geholfen?
Ja, also ich bin zu meinem Arzt gegangen. Also ich war schwerer Trinker, wirklich sehr schwerer Trinker. Konnte das aber gut verheimlichen.
Ihre Leitung schwankt sehr. Ich kann manchmal gar nicht verstehen, was Sie gesagt haben. Sie waren bei Ihrem Arzt und der hat...
Und habe ihn um Hilfe gebeten, so ich bräuchte einen Entzug, eine Entgiftung. Und er war ganz erstaunt, weil mir das eigentlich nicht anzumerken war. Und dann bin ich in die Klinik gegangen und habe einen qualifizierten Entzug gemacht.
Und danach dann dieses, also wo Sie dann wirklich dieses aus dem Kopf heraus, also wer hat Sie da stabilisiert?
Meine Lebensumstände haben sich danach nicht zum Positiven entwickelt und ich fing wieder an zu trinken. Und ich geriet allerdings in einen Zustand, der bedenklich war. Und dann sagte ich mir so, dass ich so nicht weitermachen kann.
Und dann war es auch die Eigeninitiative sozusagen. Ja.
Und ich konnte allerdings, in der Klinik hatte ich keinerlei Entzugserscheinungen, aber als ich das selber gemacht habe, da war das schwierig, so mit Schwach.
Leider ist die Leitung wirklich sehr schlecht, aber Herr Fritsch, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie auch gerade diese Schwankungen, Schwankungen nicht, was den Ton angeht, sondern was Ihr Auf und Ab des Entzugs angeht, so geschildert haben. Dankeschön dafür.
Ich möchte einen Punkt kurz erwähnen.
Ja.
Ich würde dringend abraten, dass jemand dieses Risiko eingeht, dass er, wenn er merkt, dass er Entzugserscheinungen bekommt, dass er das alleine durchsteht. Entzugserscheinungen können gefährlich sein. Es kann zu einem Delir kommen, es kann zu Krampfanfällen kommen. Es ist wirklich mein dringender Rat, ich bin ja nur Psychologe, aber hier in diesem Fall, einen Arzt zu konsultieren. Ist es vernünftig, dass ich alleine so aufhöre? Oder brauche ich einen irgendwie betreuten Entzug.
Danke noch für diesen Hinweis, Johannes Lindenmeier. Ich begrüße Gesine Wulff am Telefon. Frau Wulff, Sie warten auch schon eine ganze Weile.
Ja, ich warte. Ich freue mich, dass ich das ankomme, denn ich möchte einen Aspekt einbringen, der ist ja noch nicht so deutlich wurde, auch am Rande eher, aber dann doch ein sehr schwieriges Phänomen ist. Und zwar, es tränkt nicht nur für uns Gift, sondern auch eventuell für Kinder, die wir gebären wollen. Mhm. Ich rede über das fetale Alkoholsyndrom. Ich habe einen Pflegesohn. Und der leidet daran. Diese hirnorganische Schädigung entsteht, wenn schwangere Frauen trinken. Und zwar nicht als Alkoholikerin, sondern auf einer Party, ein Wochenende, eine Nacht, ab 8. Woche wird es richtig kritisch. Also das ist eine Phase, wo manche junge Frauen oder auch Ältere sich überlegen, ob sie abtreiben oder ob sie das Kind wollen. Und diese Behinderung, die entsteht, ist unsichtbar, aber extrem intensiv in der Auswirkung für die Kinder, für die Menschen und das Umfeld. Mhm. Und ich würde gern, dass wirklich alle Frauen vor allem, die schwanger werden wollen, wissen, dass sie an dem Tag, wo sie beschließen, schwanger werden zu wollen, aufhören zu trinken.
Mhm. Weil Sie eben bei Ihrem Pflegesohn die Folgen eben sehen können. Also nochmal die Betonung, Alkohol, Sie haben es vorhin gesagt, Herr Lindmeier, ist ein Zellgift.
Und das bleibt im Fötus viel länger als in uns, ne? Also das wird einfach 3 Tage lang nicht abgebaut im Fötus.
Das Grausame ist, dass das eben schon von Beginn der Schwangerschaft an sein kann, also vom ersten Tag an. Und von daher ist sicher der Rat, den Sie gegeben haben, dass wenn Menschen Kinder in die Welt setzen wollen, gut, als allererstes die Frau während der Schwangerschaft nicht trinkt. Fairerweise wäre es natürlich gut, wenn der dazugehörige Mann vielleicht dann nicht ungebremst weiter trinkt. Aber
Ja, also danke schön, Frau Wulff. Also diese Betonung einfach darauf nochmal zu legen. Danke für den Anruf.
Bitte.
Sie schütteln ein wenig den Kopf, Frau Gato?
Nee.
Ich dachte eben vielleicht wegen dieser Verantwortungszuschiebung wieder, dass sie da vielleicht...
Ja, das ist natürlich ein riesiges Problem, dass diese Frauen stigmatisiert werden. Also natürlich ist es total richtig, dass schon der sogenannte moderate oder normalisierte Konsum diese Schäden hervorrufen kann. Aber natürlich, wenn jetzt eine Frau abhängig ist, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen psychisch abhängig ist und dann schwanger wird und Schwierigkeiten hat aufzuhören, das ist nochmal ein viel größeres Stigma, was da greift, als bei Männern oder nicht schwangeren Leuten. Mhm. Also die Stigmatisierung, die Schwangere oder Mütter für Alkoholabhängigkeit erfahren, ist massiv. Und das ist ein riesiges Problem, weil die natürlich so viel Scham haben, dass sie sich dann nicht helfen lassen.
Mhm. So. Ja, genau. Also was wir immer wieder betont haben, die Stigmatisierung, der etwas entgegensetzen, damit Hilfe gesucht wird. Udo Scherer ist am Telefon. Herr Scherer, schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich rufe an, weil unsere Stadt Mitte August ein Stadtfest feiert und die Verwaltung bzw. der Bürgermeister kundgetan hat, dass Kiffen verboten ist auf dem Stadtfest. Es gibt aber keine Aussage zum Thema Zigarettenrauch, zum Thema Alkoholkonsum. Und das Stadtfest steht unter dem Motto Sport in Hemmingen, ganz wichtig. Und eigentlich finde ich, müsste im Zusammenhang mit Sport oder auch mit dem Vereinsgeschehen das Thema Alkoholkonsum, überhaupt Drogenkonsum thematisiert werden.
Mhm. Wird das aber nur in die eine Richtung?
Genau. Mhm. Und natürlich ist ja auch klar parteipolitisch, die Konservativen, wir dürfen kein Cannabis unterstützen, ist ja auch mit Schwierigkeiten das Cannabisgesetz durch den Bundestag gegangen. Aber eigentlich haben wir aus meiner Sicht ein Alkoholproblem bei der Feuerwehr, bei den Sportvereinen, überhaupt dort, wo das gesellschaftliche Leben immer in Verbindung mit Alkohol steht. Wie kann man quasi wie kann ich als Bürger dieses Kiffverbot dazu nutzen, zu sagen, hey, lass uns doch mal insgesamt über das Thema Drogenkonsum, Drogenauswirkungen von Drogenkonsum sprechen. Und wie können wir das in der Gesellschaft auf ein Normalmaß reduzieren, was ja auch Thema dieser ganzen Sendung heute ist.
Ja, Frau Gatto, haben Sie da eine Idee? Also ohne, dass man dann wahrscheinlich, Herr Scherer, wenn er das jetzt auf diesem Fest da irgendwie, wenn er das da dran dreht, dann sind Sie der Spaßverderber, ne?
Genau, ich gehe auf die Bühne und sage, Moment mal, jetzt hören wir mal alle auf.
Ja.
Nein, nein. Also ich muss natürlich so eingebracht werden, dass alle mitziehen, dass die Problematik auch gesehen wird. Oder dass man es ja auch mit Freude machen kann. Also so wie vorhin ja auch gesagt wurde, wenn man weniger trinkt, hat man intensiveres Erleben. Und genau das, darauf geht es ja vielleicht hinaus.
Ja, wir hatten neulich einen Arzt im Podcast, im Interview, Georg Schomerus, der erzählt hat, dass es in Schottland so Sobriety Walks gibt, also Nüchternheitsmärsche, wo Leute, die nicht trinken, die aus Abhängigkeitsgründen nicht trinken, eben auf die Straße gehen und so ähnlich wie bei Pride, der ja heute ist, also bei Christopher Street Day.
Hier in Berlin.
Dann ihre Nüchternheit feiern und das zum Fest machen. Und das finde ich eigentlich zum Beispiel eine ganz schöne Idee. Weiterhin finde ich es gerade bei so politischen Sachen, ich meine, das ist ja letztendlich Klientelpolitik, ne? Also wenn die Konservativen sagen, ja, das Bier ist Kulturgut und wir lieben das alle und Deutschland und Wirtschaftsstandort, bla bla bla. Und das Cannabis halt aber nicht. Das ist ja, das sind ja politische Gesten und Taktiken. Und ich finde, man kann da durchaus mal einfach die RegierungsvertreterInnen so anschreiben zum Beispiel. Man kann ja mal eine E-Mail schreiben oder einen Brief als Bürger. Ich meine, die vertreten uns ja. Kann man einfach mal sagen, so, wieso ist das eigentlich so? Wieso müssen wir hier eigentlich immer die Bierkrüge schwenken? Und
wir feiern jetzt einfach mal das eben, das Nicht-Trinken.
Ja, ja, warum
also
nicht?
Also was Positives.
Also, ja. Weil wenn man sich die ganzen Schäden, die der Alkohol verursacht in unserem Land, wenn man sich das mal so gesammelt anguckt, also die Schneise der Verwüstung, die das durch die Gesellschaft zieht, ja, wenn man sich das mal ganz nüchtern anguckt, dann ist das schon, es ist schon interessant einfach, warum das so verteidigt wird und auch so emotional.
Haben Sie nicht aber jetzt zum Beispiel auf so einem Stadtfest, also ich habe den Eindruck, dass jetzt auch sehr viel Werbung gemacht wird, beispielsweise für alkoholfreie Biere. Also Hellenmeier, Sie nicken, also alkoholfreie Varianten von vielen Alkoholiker. Vielleicht kann man auch anregen, einfach mehr Stände mit genau diesen Getränken und zwar nicht nur Wasser und Apfelsaft.
Also ich glaube, das wäre eine spannende Geschichte, weil der Sport im Mittelpunkt des Stadtfestes steht und eigentlich Sport und Alkoholkonsum sich natürlich auch, wenn man es ernst meint, ein Stück weit ausschließen. Es sei denn, man sagt, okay, das Bier ist isotonisch und ich genieße es nach dem Wettkampf, klar. Aber das wäre sicher, ich glaube, es braucht eine positive Botschaft oder ein positives Element, um das zu thematisieren und ja.
Also wir haben jetzt die ganze Zeit sozusagen die Probleme, und das ist ja auch Sinn der Sendung gewesen, akzentuiert. Auf der anderen Seite muss man schon auch sehen, es ist nicht so, dass die Alkoholprobleme jetzt in den letzten 50 Jahren dauernd zugenommen hätten.
Mhm.
Der Alkoholkonsum ist rückläufig, Gott sei Dank. Und er ist unter anderem rückläufig, weil jugendliche Menschen heute den Alkohol nicht mehr nur schätzen. Also Alkohol macht fett. Das ist für junge Menschen heute nicht mehr attraktiv. Wenn sie das Handy nutzen wollen, wenn sie im Internet sein wollen, ist Alkohol keine geeignete Droge. Die macht die Pforte breit. Die Dämpfung und der Kontrollverlust, der damit verbunden ist, ist nicht nur attraktiv. Man sieht auch nicht gut aus mit Alkohol. Von daher gibt es eine Bewegung, und die Alkoholindustrie greift das natürlich auch auf.
Dass nicht Alkohol schick ist.
Dass sie alkoholfreie Getränke entwickelt, dass sie alkoholische Getränke ohne Alkohol oder mit sehr, sehr geringem Alkoholkonsumgehalt entwickelt. Und gerade in einem Bierland zum Beispiel wie Bayern haben im Moment die sogenannten alkoholfreien Biere durchaus einen Anstieg an Popularität.
Mhm.
Und das ist eine Bewegung, die nicht zuletzt auch durch Sachen wie Ihren Podcast befeuert wird. Und das begrüße ich sehr, dass Sie eben immer wieder demonstrieren, ein glückliches Leben ist ohne Alkohol möglich und es fühlt sich nicht als Verzicht an, es kann sich als Freiheit anfühlen. Und das ist natürlich gar nicht mal nur für Abhängige so, sondern es ist erst recht so für Leute, die nicht alkoholabhängig sind, dass sie erleben können, ohne geht es auch. Und das zu fördern, das wäre sicher eine wichtige Sache. Ganz zum Schluss noch kurz. Es ist ein sehr dunkles Kapitel, Sport und Alkoholindustrie. Weil Sie müssen sich nur die Sponsoren von Sportvereinen anschauen, dann ist die Alkoholindustrie zielsicher dort unterwegs. Mhm. Bis hin zu, dass manchmal Spieler Freibier bekommen, also Kontingente an Bier bekommen. Und man in Studien zeigen konnte, dass das den Alkoholkonsum dieser Spieler und Spielerinnen erhöht.
Also deswegen, weil wenn Sie auf den Sportaspekt Ihres Stadtfestes beharren, vielleicht am besten wirklich eben positive Beispiele, ein positives Lebensgefühl ohne Alkohol da vielleicht irgendwie an die Sportvereine rantragen, dass Sie das mal auf Ihre Fahnen schreiben. Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Herr Scherer. Für Ihren Anruf, war klasse. Also gerade auch diesen Aspekt Sport mit reinzubringen. Trinken Sie, Frau Gato, eigentlich alkoholfreies Bier?
Ich mache das manchmal, ja. Mhm. Ja. Ja, das wird unter manchen Ex-TrinkerInnen so ein bisschen mit Argwohn betrachtet, weil das immer so als Weg in den Rückfall so bewertet wird. Aber ja, ich mache das, ich habe das auch von Anfang an gemacht und ich kenne auch viele Leute, für die das alkoholfreie Bier oder alkoholfreier Sekt so ein bisschen die Eintrittskarte in die Nüchternheit war.
Das soll jetzt mal das Schlusswort sein. Mia Gato, Journalistin und Host des Podcasts Soda Club, und im Herbst kommt das Buch Rausch und Klarheit raus. Dankeschön für Ihre klaren Worte hier zum Thema Alkohol zwischen Genuss und Sucht, und vielen, vielen Dank, Johannes Lindenmeier. Auch von Ihnen sind viele, viele Bücher auf dem Markt, die wir jetzt hier gar nicht alle nennen wollen. Aber ich glaube, in 19. Auflage, was haben Sie gesagt? 19. Auflage?
10.
10. Okay, 10. nennen Sie es.
Lieber schlau als blau.
Lieber schlau als blau. Ich danke für Ihre ganz rege Beteiligung hier im Deutschlandfunk Kultur bei unserer Sendung und wünsche ein schönes Wochenende.